Renate, herzlichen Dank, dass du nochmal für ein Interview zur Verfügung stehst. Wir sind hier in deinem Haus im Schwarzwald am Ende von einem idyllischen Tal. Das ist ein, ja, ein schönes altes Haus aus dem 14. Jahrhundert. Kannst du generell was sagen zu der Qualität von Plätzen und vielleicht speziell zum Schwarzwald und dem Haus hier?
Ja, also ich glaube, dass das Leben bestimmt wird durch eine tiefe innere Kraft. Und die heißt Einheit. Und im Grunde sind schon, wenn wir einen Körper betreten, wenn Bewusstsein Körper betritt, sind auch Resonanzen zu Plätzen da und auch zu den ganzen Dingen. Im Grunde ist alles schon da, natürlich im Kern auf einer energetischen Ebene. Und die Grundkraft unseres Lebens ist auf der einen Ebene, ja, ist in der Gleichzeitigkeit manifestiert, nämlich in der feinstofflichen Ebene, jenseits von Raum und Zeit. Und in der linearen, natürlich in der linearen Idee in unserem, von der dritten Dimension, in der linearen Idee von der Zeitentwicklung von gestern über heute in die Zukunft, entfaltet sich das Leben eben in die Materie hinein. Und Plätze gehören zu uns und finden uns. Und dieses Haus habe ich vor 25 Jahren, vor 28 Jahren zum ersten Mal gesehen. Und zwar gestochen scharf wie eine Fotografie. Und 8 Jahre später hat mein Bruder mir gesagt, da hatte ich vor, von Hamburg wieder zurückzukommen in Schwarzwald, hat mein Bruder mir gesagt, er hätte ein Haus gekauft für sich und seine Familie. Und dann bin ich zu Besuch gekommen und wir haben einen Spaziergang gemacht um dieses Haus herum und ich kletterte auf den Hochsitz und sah das Haus von oben. Und dann habe ich mich erinnert an diese Vision und ja, dann wusste ich, irgendwie hat dieses Haus mit mir zu tun. Und 3 Jahre später bin ich dann hier eingezogen. Und ich habe den Schwarzwald auch in einer anderen Situation gesehen. Und zwar als so eine lange Kette von inneren Initiationen eher tantrischer Art zum Abschluss gekommen sind. Da war Bewusstsein in einer Nacht, war ich in so einem Alpha-Zustand und mein drittes Auge öffnete sich. Und ich sah das, was wahr ist, nämlich, dass unser ganzes Leben, unsere Dimension im Grunde aus einem Strahlen, Bewusstseinsstrahl projiziert ist. Und ich sah als in einem leeren Raum und in diesem leeren Raum tauchte der Schwarzwald auf. Es waren keine Menschen da, sondern nur die Bäume. Und ich habe damals, war ich noch jung, also jünger und nicht so, ja, eher unschuldig, auch in spirituellen Wissensebenen. Und da dachte ich, oh mein Gott, heißt es, dass alle Menschen jetzt, wenn ich mich weiterentwickle, aus meinem Leben gehen. Aber was ich gesehen hatte, war die Grundkraft von der Lehre und der Seinsqualität, die dieser Platz hier für mich trägt und unterstützt und angenommen hat. Und dieser Erfahrung ist deutlich, dass er ja dieser Platz schon vorher da war und dass die Resonanz, das Bewusstsein sich von innen nach außen manifestiert. Dass Geistmaterie aus dem Inneren, Unbewussten, also unbewusst in Bezug auf die Ich-Struktur, unbewussten Ebenen, aus der inneren Kraft der Einheit, die im Leben ist, kommt. Und sich im Bewusstsein ja in der Situation dann geöffnet hat und erst Jahre später dann wirklich dann materialisiert hat. Und für mich ist Schwarzwald so etwas wie, erstmal bin ich hier in der Nähe geboren und war dann jahrelang ja an anderen Orten. Und Schwarzwald ist für mich so wie die stille Kraft, dem Erdmittelpunkt zu begegnen und der Resonanz zum inneren Erdkern als ganz freie, stille, nicht definierte Kraft. Also da, wo die Erde keine Erde mehr ist, sondern Einheit und Freiheit. und die Bäume und die in ihrer Kraft zu sein, und aber auch die Magnetgitterflächen, die habe ich hier von Anfang an so wahrgenommen, dass die öffnen. Einen tiefen, sowas wie eine tiefe Öffnung der Erdkraft, die in Stille mündet oder in Ewigkeit mündet. Und ein bisschen diese Qualität hat dieser Platz für mich bekommen. Das heißt, Plätze spiegeln unsere inneren Welten.
Ist es für alle Menschen so, oder gibt es Menschen, also die jetzt damit einfach nichts zu tun haben, die das erstens nicht wissen oder nichts davon wissen wollen?
Also ich meine, Ramana hat, glaube ich, mit 15 zum ersten Mal von Arunachala gehört, über einen Onkel, und hat, und it hit him, die hat ihn schlagartig getroffen, und er hat das nie vergessen und ist ja später dann als Junge im Grunde noch dahin gewandert, hat seine Schule verlassen und alles hinter sich gelassen, und das heißt, auch bei ihm war der, und er wird ja als das Höchste, als Brahman auch angesprochen in seinen Gesängen und Liedern. Das heißt, auch da ist ein Platz, einfach sein Platz. Und er war schon vorher in ihm da. Und der Platz im Außen, ich meine, die äußere Realität ist eine Illusion. Und das was sich projiziert, ist Bewusstsein. Und wir sind Teil der Erdentwicklung und auch des Erdbewusstseins, sobald sich ein Körper manifestiert. Und dieser Körper ist Materie und hat eine Resonanz zu den anderen Materieebenen. Und da können eben Berge oder Landschaften sehr kraftvoll sein. Und ich glaube, dass jeder Mensch an dem Ort wohnt, der zu ihm gehört. Weil es gibt keine Trennung von innen und außen. Und die Materie entspricht den Geistresonanzen, die ein System mit sich bringt, immer. Und wenn wir länger an einem Ort sind, dann heißt es, dass die Schwingung des Ortes, was immer sie bedeutet, kann individuell nochmal unterschiedlich gebrochen sein in jedem System. Aber auf jeden Fall hat das, was wie uns das nährt, so wie ein Ort uns nährt, das ist in uns schon da, und da hat ein Ort natürlich viele Spektren. Und deshalb ist die Wahrnehmung eines Ortes sicher für jeder Mensch unterschiedlich, aber nicht die Grundessenz. Ja, der Arunachala mit seinem Shiva-Feuer kann sich sehr unterschiedlich zeigen. Eine mächtige Reinigung als Zerstörer, als Öffner oder auch als tiefe Einweihung in heilige Räume. Kann Konfrontation mit Schöpfung, mit Umbruch von Schöpfung oder auch Konfrontation sein mit dem, dass wir nicht in Existenz sind, in unseren tiefsten Ebenen. Also Konfrontation oder Öffnung ins reine Sein.
Es ist also immer richtig, an Plätze zu gehen, die einen irgendwie anziehen.
Ja, das finde ich schon. Ja. Weil manchmal hat es gerade auch bei Kindern und Jugendlichen und bei Babys auch mit der Erdangleichung zu tun. Weil wir sind ja in dem Moment, wo der Körper sich manifestiert, sind wir in Resonanz auch zum kollektiven Erdbewusstsein, auch zum Schmerzkörper der Erde, aber auch zu den machtvollen Erfahrungen, Strömen, die im Erdbewusstsein da sind. Und das sind kollektive Bewusstseinsfelder. Und das Bewusstsein, was sich im Körper nimmt, ordnet sich zu durch seine Grundresonanz. Und deshalb sind Plätze auch tatsächlich wichtig, also zum Beispiel Griechenland mit 17 oder Ägypten oder Indien. Bestimmte Länder und Plätze haben von den kollektiven Gedankenformen, Erfahrungsformen, die da sind, eben eine öffnende Funktion. Und oft bedeutet es eine Erdangleichung für innere Fähigkeiten, die sich jetzt ausdrücken wollen. Also mit Erdangleichung meine ich, dass die inneren Fähigkeiten, die in einem System erwachen, dann Gestalt annehmen können im Außen, und dass sowas der Platz wie ein Katalysator ist, ein Öffner.
Du lebst nicht nur hier, sondern du bietest hier auch Gruppen an oder Satsang. Vielleicht kannst du da mal drüber sprechen.
Ja, als ich damals in dieser Vision das Haus gesehen habe, da war ich in meinem Lichtkörper, also im feinstofflichen Zustand, Und mein Bruder, der sozusagen über das, dessen Händen ich dieses Haus, durch dessen Hände dieses Haus zu mir kam, stand neben mir an meiner Seite, auch im feinstofflichen Körper. Und ich dachte, oh, dieses Haus scheint sein Zentrum des Lichts zu sein, damals nicht wissend, dass es mein Haus sein wird. Und so hat sich, finde ich es auch logisch, dass in diesem Haus sich auch so etwas wie ein leerer Raum manifestiert hat. Das ist hier dieser Seminarraum. Und wir machen hier schon von Anfang an, hatte ich das Gefühl, das Haus hat sich dafür geöffnet. Die Energie war da, Meditationen, das sind Mantren singen, Heilkreise, ich bin ja auch Heilerin, also wo, wo das, was in einem Gruppenfeld oder in einem Einheitskörper von der Gruppe dann aufsteigt, wo wir damit was machen. Oder eben Stille und Satsang. Und ich denke, dass das Haus das unterstützt und umgekehrt sich das Haus und der Platz, also auch Frequenzbereiche, letztendlich ist ja alles Energie, also geht eher um die Frequenzbereiche, sich eben auch öffnen in ein sowas wie ein Heilfeld oder ein Kraftfeld, was Bewusstseinsveränderung, aber auch Heilung von feinstofflichen und physischen Körperebenen eben unterstützen kann.
In deinem Haus sind für mich auffällig viele Ramana-Fotos. Hebt das auch irgendwie die Energie oder ist das einfach nur schön, dein Gesicht zu sehen?
Naja, es ist halt so, die Objekte im Außen sind ein Teil von den Frequenzbereichen im Innen. Und Objekte, gerade Fotos, tragen ja auch Frequenzen. Und es ist natürlich so, dass Ramana ist hier ein geistiges Feld, das letztendlich Stille umschrieben könnte mit Stille und mit das Absolute, das sich als Stille zeigt. Das Absolute, das sich als Stille zeigt. Und bei Ramana hat sich das ja durch den stillen Blick, also jenseits der Sprache, geöffnet. Und das war etwas, einfach eine Dimension, die für mich sehr wichtig war, dieses Jenseits der Sprache zu sein und dass die Möglichkeiten der Öffnung und der kreativen Kraft, die diese stillen Räume in jedem von uns öffnen, wenn wir da sind. Das ist letztendlich unser Wesen. Und Ramana und seine Bilder bringen das in einen Raum. Und natürlich ist es ja so, dass Lehrer und Schüler, wobei diese Bewusstseinsfacetten jetzt nicht auch beliebig austauschbar sind, manchmal sind die Schüler auch die Lehrer, letztendlich treffen sie sich in der Sehnsucht, in der Öffnung, in einer Ausdrucksform, die bereits auch jenseits von Raum und Zeit da ist. Also bestimmte schöpferische Formen, Bewusstseinsbewegungen, die still werden wollen oder die die Stille brauchen, um in sich zu heilen. Oder Lebenswege treffen sich, die als Formen diese aus sich ausrichten wollen auf die Stille, um zum Beispiel essentielle Erfahrungen zu machen vom menschlichen Dasein, nämlich dass wir von unserem Wesen nach nicht Körper sind, sondern körperlos und frei sind und nicht konditioniert. Und wenn ein Lebensweg die Stille trifft, dann können solche Öffnungen passieren. Und die Bilder von Ramana im Außen zeigen nichts anderes, als dass sich hier ein Feld trifft, wo diese Sehnsucht, also aus den Formen ins Formlose zu gehen oder auch diese Dynamiken dann wieder aus dem Formlosen, aus der Stille ins Zentrum der Manifestation zu kommen und zu merken, beides ist immer da. Ja. Und beides durchdringt sich gegenseitig. Diese Qualität öffnet unser Leben auf ganz unglaubliche Weise. Und Bilder im Außen zeigen nur, sind sozusagen nur ein Schatten von diesem inneren Feld, von diesem, von den Energieebenen des Bewusstseins, was sich hier trifft. in diesen äußeren Räumen und sich inspiriert an den Bildern. Und viele machen ja die Erfahrung, und ich habe eine Teile, ich erinnere mich an die Zeit, wo ich auch damit gearbeitet habe, einfach in Meditation, auch mit einem Bild, zum Beispiel mit Ramana Maharshi oder mit einem anderen Bild, was für uns die Seinsqualität hat, die unser System gerade braucht, um sich dem zu öffnen, was ich zeigen will. Und dass eine Meditation mit einem Bild wirklich sehr tief gehen kann. Ja, auch eine Meditation sein kann, halt also eine objektbezogene Meditation, die eine parallel zum Stille sitzen, durchaus auch sehr ihren Wert haben kann.
Du hast auch Fotos von Amma hier und auch einen Link auf deiner Seite zu Amma. Ich bin auch mal bei ihr gewesen und ja, das war sehr intensiv und sehr schön. Vielleicht kannst du was über sie sagen.
Ja, Amma ist für mich eines der schönsten Felder. Das heißt, wenn ich zu Amma gehe, begegne ich der universellen Kraft, dem universellen Bewusstsein, und zwar als weiblich fließende Kraft, als weibliche Präsenz, als universelle weibliche Präsenz, als kosmische Mutter. Und in dieser weiblichen Präsenz ist alles, was zu einer, was in die substanzielle, zur substanziellen Yin-Kraft gehört, nämlich Liebe natürlich, überpersönliche, unpersönliche Liebe, Prem. Weisheit sagt Prem. Aber auch Fülle, also die Gebärebenen, die Schutzebenen. Also Ammas Feld, dass sie in universeller Präsenz ist, hat ganz viele Brechungswinkel für unendlich viele individuelle Ausdrucksformen von Bewusstsein. Sprich für viele Menschen. Viele Menschen suchen Unterschiedliches. Sehr unterschiedliche Menschen suchen Unterschiedliches und finden ihn. Weil es als leere Mutter, als kosmische Mutter, als Mutter, die Satprem ist, also Sein und Liebe, strömt sie Fülle aus. Fülle, die aus der Leere kommt. Und es verströmt sich ganz selbstverständlich, und jedes System nimmt das aus dieser Fülle, was es braucht. Und das habe ich bei Amma erfahren, und ich liebe und verehre diese Ausdrucksform. Ich finde, es ist eine wunderbare Ausdrucksform. Auch, als Geschenk für die Erde und für viele Menschen, die an Individualität und an Begrenzung glauben. Also die glauben, dass sie ein individuelles Leben haben, ein schweres Leben oder ein gutes Leben, aber die halt in der Idee der Getrenntheit und der individuellen Besonderheit sind. Und da ist Amma ein unglaublicher Öffner, also ein Herzöffner und ein Liebesöffner. Und es gibt eben sehr viele Ebenen, auch Trauer, und bei ihren Umarmungen Trauer, auch die Verbindung zwischen den weiblichen und den männlichen Anteilen in unserem Wesen, die sich heilen können. Und natürlich die Einbindung des Göttlichen oder die Öffnung des Göttlichen in unseren individuellen Systemen, die ja oft durch ein repressives Bild von Göttlichkeit, also durch kirchliche oder durch Institutionen, also ein eingeengtes Bild von Göttlichkeit gekommen sind, und eine Präsenz von einem universellen Bewusstsein, was reines Sein ist, was nichts will, was nicht definiert ist, was Liebe ist, ist ein sehr starker Katalysator, um die Gottesebenen in einem individuellen System zu öffnen und vielleicht sogar zu sättigen, sodass sie für die Stille dahinter berührbar werden.
Wenn du bei ihr warst, bist du ja auch von ihr umarmt worden. Ja. Kannst du sagen, was du da empfunden hast oder wie das war?
Es ist immer Glück. Also es war immer Bliss. Und manchmal weint mein Körper. Und immer ist mein Körper durchdrungen. Und zwar als magnetische Energie. Durchdrungen vom Göttlichen. Also wenn wir in Stille sitzen, ist es ja auch so, dass dieser im Samadhi, ja, das Bewusstsein sich selbst verliert. Wir bewusstlos sind, weil kein wahrnehmendes Subjekt mehr ist. Und erst wenn wir zurückkommen, dann diese tiefe Ebene der Freiheit und auch dieses Nicht-Definierte, dass wir Nicht-Definierte reine Präsenz ist, dass das unser Wesen ist, kennen. Und bei Amma ist es so, dass dieses Nicht-Definierte, dieses Freie, also als Reflexion, als Widerschein des Absoluten in unserem System also auch einflutet. Und ich habe so erlebt, dass das aber als weibliche Kraft, als Kraft, die berührt, als emotional nährende Kraft. Und das hat wie eine magnetische Kraft, die mein Körper ist oft dann so in schüttelt und öffnet dann danach in tiefe Samadhi-Zustände auch. So wird Ammas Feld auf mich.
Amma macht ja auch viel auf der materiellen Ebene, viele ganz konkrete Projekte, über die du anscheinend Bescheid weißt. Also könntest du da was drüber sagen?
Ja, was mich glückselig macht, ist, wo in meinem System Glückseligkeit auftaucht, ist, mit solchen Spiegeln zu sein wie Amma, weil sie eben Reichtum und Fülle sind, die ganz transpersonal ist. Sie zeigt uns die göttliche, die weibliche Seite, die versorgt und gibt und schenkt, die sich verschenkt, ohne Opfer zu sein im negativen Sinne, ohne etwas dafür aufopfern zu müssen, sondern die uns zeigt, dass wir da, wo Stille ist, wo Leere ist, Reichtum und Fülle entsteht, auf ganz leichte, ganz selbstverständliche Weise. Und dass jeder einzelne Ausdruck der Schöpfung, jeder einzelne Mensch in seinem Wesen durch diese Fülle berührt wird. In Ammas Feld zeigt sich eben so, dass aus einer Existenz, die von einem unendlich armen Fischermädchen in einer sich entgrenzt hat, in eine Kraft von wirklich vielen Schöpfungsebenen, die sich im Ammasfeld überschneiden und sozusagen die Früchte des Himmels annehmen. Also ich finde, dass Amma so ein bisschen gleicht wie, es gibt eine Bhagavad Gita, dieser kosmische Baum, dieser universelle Baum, der umgekehrt ist, also der seine Wurzeln in den Himmel streckt und sich aus den geistigen Ebenen, aus den reinen Seinsebenen nährt. Die Blätter und die Früchte gedeihen in der Erde. Ja. Das heißt, die Umkehrung von Materie-Geist ist da so, dass die geistigen Prinzipien ununterbrochen Nahrung für die Erde sind. Und diese Ausdrucksform, also dieser Baum, dieses universelle Symbol, Symbol für universelles Bewusstsein und auch für Frequenzbereiche von Schöpfung, die sich brechen in diesem Bild, nämlich sozusagen aus der inneren Manifestation der reinen Sein, des reinen Seins der Lehre entsteht Fülle für die Erde und bringt ihre Früchte in der Erde. Die Erde wiederum nährt diese Früchte, also diese Dynamiken zwischen Geist und Materie, die zeigt sich in diesem Bild sehr stark. Und das ist für mich Amma. Ich denke, dass Amma ein Beispiel dafür ist, wie universelle Prinzipien, in dem Fall eben das Mutterprinzip, für unendlich viele Einzelaspekte des Bewusstseins heilend ist, weil sie in jedem, der in Kontakt ist mit die eigene Mütterlichkeit, ja, dieses nährende Prinzip, auf irgendeine Weise berührt. Ja. Und
die materiellen Projekte, die
Erblühen einfach in Amas. Ja, die blühen in ihrer, weil diese Mutterkraft ist ja eine Kraft des Gebärens, ja. Und es ist auf der universellen Ebene verankert. Das heißt, ganz viele werden zum Instrument dafür, viele Einzelaspekte arbeiten zusammen. Und in diesen Prinzipien des Daseins, Kind und Mutter und des Genährtseins, da entstehen ganz selbstverständlich bei Amma sehr viele Projekte. Also von Krankenhäusern über Sterbehospiz, über wissenschaftliche Aktivitäten, über Zentren, wo sich die Grundkräfte des Lebens vereinheitlichen, die sich sonst zersplittern würden, durch Liebe und Genährtsein. Ja, und es sind alle Projekte, die da entstehen, sind im Grunde durch diese Mutterprinzip, nämlich Nahrung und ein tieferes Verstehen, dass Leben Liebe ist und Genährtsein. Ja, und das Leben und reines Sein, Sat Prem, und Leben nicht getrennt sind voneinander, sondern dass wirklich Leben unmittelbar aus der Reinheit des Seins aufsteigt. Und dass das Mutterprinzip da eine Art Katalysator ist, also ein gebärendes Prinzip ist. Und ich finde, das kann man bei Amas und durch Amas Universum sehr gut sehen, diese Kraft der Vervielfältigung auch.
Und dann ist es ja auch ein tolles Phänomen, dass sie so stundenlang Menschen umarmen kann und sie wird nicht müde davon, sondern das geht weiter, ne? Viele Stunden.
Oft zwei Tage lang und sie rührt sich nicht, sie isst nicht, sie trinkt nicht, sie geht nicht aufs Klo. Sie ist einfach in dieser göttlichen, also sie ist manifestiert, also ein göttliches Bewusstsein, eben eine universelle Ebene. Die universelle, mütterliche, nährende Ebene, die halt den Körper hat, um sich zu verankern. Und das ist natürlich ein wunderbares, also ein annäherndes Feld für uns alle und letztendlich unsere eigene Natur als universelles Bewusstsein in uns zu erleben und die Qualität von universeller Schöpfung. Aber auch von Genährtsein und von anderen Nähren, also von diesem Fluss von Geben und Nehmen, von dieser Herzqualität, die in der Präsenz da ist, von einem göttlichen universellen Bewusstsein, das in uns zu erleben und so durch uns weiterfließen zu lassen zu denen, die mit uns sind. Also sozusagen von der individuellen oder von der kollektiven in eine universelle Wahrnehmung. Und das sind Ebenen natürlich, die uns sehr viel leichter führen zu unserem innersten Wesen. Und das ist reine Präsenz, nicht definierte Lehre. Also wo auch das Mutterprinzip still wird. Aber das ist, finde ich, ein sehr schöner Übergang, durch Amma oder durch die große göttliche Mutter ins Nichts zu fallen. Oder plötzlich die Ebenen des reinen Seins als Nahrung, als tägliche Nahrung kennenzulernen, das ist ein Geschenk. Ja, und das kann durch Amma zu uns kommen. Ja.
Ist für dich alles gleich, / gültig? Also zum Beispiel so ein Mensch wie Amma, wo so viel Gutes durch passiert, wie ein Mensch, der auf Krieg aus ist, der dafür arbeitet, dass Krieg ist.
Ja, auf jeden Fall. Es gibt keinen Unterschied. Wir sind unterschiedslos eins. Das ist nur die Illusion von Formen. Ja, die Unterschiede bestehen auf der Erde von Genährtsein und von, der Arunachala wird ja oft als Shiva-Lingam, ja, Shiva ist ja auch der Zerstörer, also nicht das Gebärende oder nicht das erhaltende Prinzip wie der Vishnu-Aspekt. Das, was wir erleben als die reine Sattqualität, das ist das, wo wir alle ununterschieden sind. Und in dieser Sattqualität, also wenn wir reines Sein sind, wenn wir präsent sind von göttlichem Bewusstsein, sind wir nicht das Spielen, sind wir nicht das göttliche Spiel, sind wir nicht Lila, Ja. Im Lila gibt es natürlich diese Unterschiede. Da ist ein Unterschied zwischen Opfer und Täter. Und da ist ein Unterschied zwischen Gewalt und zwischen transpersonaler Liebe. Aber schon wenn wir etwas tiefer gehen und die Formen ins Formlose fallen, ja, und wir wirklich satt als reines Sein genießen, das ist das, was wir sind. Und das ebnet alles ein. Das ebnet alles ein. Und Schöpfung ist in gewisser Weise als Bewegung immer eine Hierarchisierung auch. Und in Bezug auf Leben und die Lebensqualität in sich tauchen natürlich Wertesysteme auf. Und natürlich ist ein Unterschied, ob mich jemand umarmt und mein Herz ist von Liebe durchströmt, was automatisch weiterfließt, dann, und ich merke es an meiner Friedfertigkeit mit den Kindern oder mit meinem Mann. Natürlich macht es einen Unterschied zu jemandem, wenn ich treffe und jemand überfällt mich oder ich raube jemanden aus. Aber es macht einen Unterschied in der Vielfalt. Ja. Und wir sind hier in einem dualen, auf einem dualen Planeten und in der dualen, in einem dualen Film, ja, wo Polarisierungen und Dualität und Verschiedenheit und das ganze Lila, das ganze kosmische Spiel eine Rolle spielen. Und das alles wird zusammengehalten, neutralisiert und eingeebnet in Satchprem. Ja. In der reinen Seinsqualität und auf der Ebene ist alles gleich und sind wir alle gleich. Und der Mörder ist ich. Ja. Und der Heilige ist ich. Und das ist ja die Schönheit dieses Spiels. Ja, dass wir in Bruchteilen von Sekunden die Rollen tauschen können, wenn wir die universellen Ebenen ja als Fülle der Schöpfung genießen. Ja, die Früchte des Lebens genießen in ihrer ganzen Vielfalt. Aber befreit und die Einebnung, um die Einebnung spüren zu können, dass wirklich alles gleich ist und in diesem Zustand der Gleichgültigkeit oder des Gleichmuts oder des interesselosen Wohlgefallens, wie Goethe sagt, zu kommen. Dazu brauchen wir die hinter der Brennqualität die Stille, das reine Sein. Und auf dieser Ebene ebnen sich alle Unterschiede ein und da gibt es weder Macht noch Ohnmacht, weder Bös noch Gut. Und diese Erfahrungen sind unendlich kostbar. Diese Erfahrungen in der Welt der Vielheit zu machen und im Genuss, in dem Genießen dieses Planeten mit seiner Buntheit, das ist wirklich kostbar.
Meditation, also sitzen und nach Augen zu und nach innen schauen, ist das ein Kanal zur Stille?
Also für mich der zentrale Kanal, ja. Also Bewusstsein, wenn wir im Bewusstsein schwingen, was dabei ist, sich nach außen zu projizieren. Bewusstsein, was in der universellen Bewegung ist. Dann verlieren wir und spielen wir mit der Vielfalt der Formen. Ja, wir genießen es, in den Wellen des Ozeans zu sein und genießen Bewusstsein, was sich verströmt und was unterschiedliche Kraft annimmt im sich Verströmen. Ein Bewusstsein, was sich nach innen geht, was ist wie der Aus- und Einatmen. Und im Einatmen, also ein Bewusstsein, was nach innen geht, für mich ist dabei sehr wichtig oder war immer sehr wichtig für mein System, das sind Systeme auch sehr anders, dass es über den Körper geht. Zerfällt im Grunde die ganze Außenbewegung, aber auch nach und nach die Innenbewegungen. Und Meditation ist eine Rückkehr zu dem, was wir sind, nämlich Einfachheit und Absolutheit. Und die treffen wir im Innern. Es sei denn, unser Bewusstsein stabilisiert sich, also geht aus der Bewegung, der Schöpfungsbewegung, geht von dieser Bewegung ganz weg und hält diese stille Satqualität, das ist der Satguru, und bleibt in dieser Frequenz des reinen Seins. Und Schöpfung passiert. durch diesen Fokus-Nicht-Fokus hindurch. Und das ist dann, das ist eine Entgrenzung, die keine Meditation uns mehr geben kann, sondern das ist die primäre, die Ursache von allem, was verursacht ist. Das ist die primäre Öffnung, das ist das, was jenseits von Sat ist, das ist das, was unerklärlich ist, das ist das, was wir sind. Das ist die tiefste Präsenz von allem, was in eins gefangen ist. Und Meditation kann uns dahin bringen im Samadhi, also in die tiefste, es gibt ja viele Facetten von Samadhi, aber im tiefsten Ausdruck von Samadhi verlieren wir Schöpfungsbewusstsein. Und wir wissen nicht mehr, was wir sind. Also selbst diese rudimentäre Wurzel von Ich bin, ja, auch Ich bin das, ja, ist zerfallen. Und erst wenn wir zurückkommen, spüren wir das genau, dass wir da waren. Ja, das ist ja dieses, ja, das, was jenseits aller Dinge und auch letztendlich jenseits des Bewusstseins, der Bewusstseinsqualität ist. Und diese Ebenen kann uns Meditation öffnen, neben vielen anderen Ebenen. Der Heilung von Körper, der Heilung von Spaltungen, von auch der Vielheit der Formen, die ja das Ich liebt. Und die, aber auch die Projektionsflächen, die aus einem sehr viel tieferen Raum kommen, als auch aus der Ich-Struktur, nämlich aus der universellen kreativen Masse, aus dem Universum, was sich im Wechsel der Gezeiten, der Zyklen, der Rhythmen ununterbrochen in der universellen Schöpfung selbst verströmt. Und die andere Seite ist eben das Namenlose, wo keine Bewegung mehr ist und wo eben, wo Sat-Prem, eben reines, nicht definiertes Sein ist. Und das ist natürlich eine sehr kostbare Erfahrung, wenn wir über unser System ungebrochen plötzlich in der Absolutheit dieser Wirklichkeit landen. Weil erst von daher können wir sehen, dass alles andere relativ ist. Also erst wenn Absolutheit und Relativität zusammenkommen, wird das Absolute als Absolutes erkennbar. Ja. Nur im Spiegel des Relativen und umgekehrt. Ja. Und das ist natürlich, das sind zunächst mal das, was wir ja Erleuchtungserfahrungen nennen. Aber das, was ja auch einige von uns versuchen zu verwirklichen. Also die Sat-Qualität, das heißt die Stillung der Bewegung und der Verschiedenheit, der verschiedenen Farbklänge des sich entfaltenden Schöpfungsbewusstseins. Diese Ebenen zu verlassen und in dieser reinen Präsenz zu verharren, in dem unbewegten Beweger. Und in der Verankerung, in diesem bewusstlosen Zustand, dann eben die Buntheit der Formen erleben. Und Meditation kann uns dahin bringen, diese Qualität in uns schlagartig zu erkennen und kann uns eine Balance bringen zu der Verführung, die ja groß ist, Erleuchtung in vielen anderen Formen der Schöpfung zu suchen. Was durchaus auch ein wichtiges Potenzial ist, weil letztendlich geht es, solange wir Bewusstsein als Körper auch sich manifestiert und wir unter anderem ein Fokus oder ein Kernpunkt des Bewusstseins unserer Wahrnehmung ein Körper ist oder mehrere Körper, ist es ja auch sehr sinnvoll, nach dieser Integration zu suchen. Also das ist ja kein lebbarer Zustand, Erleuchtung als reines Sein. Also das ist nicht lebbar, das Bewusstsein so tief wegkleidet wie im tiefen Samadhi, dass wir nicht mehr sind. Ja, aber wir kommen zurück und wissen, dass das die tiefste Ebene ist und jenseits aller Manifestationen. Und diese Kraft nimmt ja dann auch dieses wird ja dann zu einer sehr starken Kraft, das ohne Schöpfung zu berühren, aber indirekt alle unsere Gefängnisse, sei es in Gedanken oder in Gefühlen oder in äußeren Verhaftungen im Äußeren, aufknacken kann. Und letztendlich als Bewegung der Auflösung der Formen oder der Erkenntnis der Formen dazu führt, dass die Formen sich selber als formlos, als das eine Formlose erkennen können. Deshalb ist im Grunde Meditation also für mich das zentrale Mittel. Nicht nur die Einkehren des Bewusstseins, das Bewusstsein, was nach innen wird und einkehrt, sondern das Bewusstsein, was sich selbst stirbt, was zerfällt. Und plötzlich die Sattqualität und sogar noch jenseits davon, dieses, was schwer zu beschreiben ist, plötzlich da ist.
Wir hatten im Vorgespräch schon mal über das Forum Erleuchtung gesprochen, also eine Institution, die jetzt spirituelle Lehrer zusammenbringt, zu einer Art Fachtagung oder zu gemeinsamen Veranstaltungen. Ich glaube, du hast keine Erfahrung mit anderen Lehrern zusammenzulehren, aber ist da eine gewisse Offenheit für dich oder wie siehst du dieses Phänomen, das da anscheinend möglich ist, dass Lehrer zusammenkommen und gemeinsam Fragen beantworten?
Ja, als Bereicherung, als Reichtum und auch als, denke ich, als Bewusstseinsentwicklung, die dran ist, als Entgrenzung. Ja. Und ich kenne schon diese Arbeit mit einem zweiten Feld mit Muni. Wir haben ja auch öfter früher zusammen auch Veranstaltungen gemacht. Und viele Schöpfungsflächen haben sich da auch ja eingeebnet und ergänzt. Und ich habe das als sehr kostbar empfunden. Ja, wenn zwei Ausdrucksformen sich treffen, die eigentlich auf einer tieferen Ebene aus der Einheit kommen, dann ist es was sehr Kostbares, weil wir in den Dynamiken von Reichtum, Vielfalt und Einheit, da kann viel Heilung geschehen, da kann viel berührt werden sein. Und ich denke, das Forum Erleuchtung kann so ein Rahmen sein, nämlich auch so Schwächen von spirituellen Lehrern, die vielleicht in einer zu starken Identifikation mit den eigenen mit der eigenen Ausdrucksform, die auch eine Form bleibt, liegen könnten, das zu balancieren und kann sehr inspirierend und ausweitend sein. Und sie schafft vor allem ein freies Feld der Selbstbegegnung auf einer sehr, sehr tiefen Ebene, nämlich auf der Ebene des reinen Seins, des Satprem. Ja. Und wo immer Satprem, also die Qualität von Unbegrenztheit, von Ewigkeit, von Liebe, von bedingungsloser Liebe, durch ein anderes System sich öffnet, da entsteht so eine wunderbare, segensreiche Spiegelung, also eine Freude, Bliss-Ebenen, auch sehr produktive Ebenen. Ja, weil letztendlich bin ich ja der andere und der andere ist ich. Ja, und der andere ist oft aber nur eine Ausdrucksform. Und es kann sein, dass eine Ausdrucksform, eine Facette, die der andere hat, zum Beispiel mentale Stille, ja, eine Schwäche ist von meiner Ausdrucksform. Ja. Während meine Ausdrucksform zum Beispiel die Qualität von Prem und Herzöffnung vielleicht eine Schwäche im System des anderen ist. Und so balancieren sich Facetten des einen Bewusstseins, die bereit sind, das Formlose zu verlassen. Und die an dem Punkt sind, Formlosigkeit und reine Präsenz als Fokus der Schöpfung, als Fokus des schöpferischen, sich bewegenden Bewusstseins zu sehen. Und von daher finde ich, dass das was sehr Kostbares ist. Und wenn ich sage, das ist dran, dann meine ich damit, dass Sein ja absolut zyklenunabhängig ist. Aber das Werden, also kollektive Formen von der Entwicklung von spirituellem Bewusstsein, ist oft durchaus in Facettenzyklen gebunden. Und in dieser Übergang von dem ich als sehr produktiv auch empfinde, vom Fische ins Wassermann-Zeitalter, wird zwar alles beim Alten belassen, was die Seinsqualitäten. Das ist nun mal reines Sein, ist inhaltsleer und formlos. Das bleibt immer mit sich selbst identisch. Ja. Aber die Formen, die schöpferischen Formen, ja, die verändern sich ja auch. Und die Formen, die Kleider der Einheit verändern sich. Und die Kleider der Transparenz zwischen Schöpfung und dem Nicht-Manifesten, zwischen dem Endlichen und dem Unendlichen verändern sich. Und da denke ich, ist das eine große Kraft und ist dran, dass Menschen, die sich für diese Position der Nicht-Identifikation mit der Form und der Schöpfung eingenommen haben, dass die sich füreinander öffnen, weil sie sind ja ein und dasselbe auf der tiefen Ebene. Sonst könnten sie nicht sein, was sie sind. Und auch, ich denke, das ist eine Grundlage, die vom Schöpferischen her ganz, ganz stark das manifestiert, was wir alle brauchen. Nämlich aus der Hierarchisierung von Spiritualität und der Hierarchisierung von Konzepten und der Hierarchisierung von bestimmten auch Wissenssystemen, Weisheitssystemen, dass das in eine Einebnung geht. Ja, warum soll ich nicht suchen, wenn in mir das Suchen als Bewegung zu stark ist? Wo ist das Problem? Ja. Warum soll ich nicht singen? Ja. Also mich in Mantren ausdrücken, während andere sagen, dein Mind muss still werden. Schöpfung hat viele Gesichter. Und ich denke, dieses Zusammenfallen und das Enthierarchisierung von Erleuchtungs- und Schöpfungskonzepten ist einfach dran. Und dem anderen zu begegnen, nicht als einem Lehrer, der potenziell ein Konkurrent ist oder den man vielleicht heimlich beneidet, was ja oft ein und sonst wäre er ja kein Konkurrent, den man heimlich beneidet um seine Ausdrucksform und wo dann immer diese eigene Wertthemen, also die Selbstwertthemen auch ja unter spirituellen Lehrern dann eine Rolle spielen, wo das einfach zerfallen kann und wo das Unendliche mehr strömen kann, in Weisheit und Wissen, die wir letztendlich alle teilen, weil sie in uns ist und weil sie eine kollektive, abstrakte Form ist und keine individuelle Form. Und der individuelle Brechungswinkel, der ist einfach nur da, weil er eingefordert ist. Weil es Systeme gibt, die genau diese Art, meinetwegen eine Asymmetrie von einem Guru im männlich-weiblichen oder eine Asymmetrie von einem Guru wo auch sowas wie vielleicht sexuelle Ausbeutung im weitesten Sinne eine Rolle spielen könnte. Oder es gibt ja so viele Formen, ja, so viele Formen, die wo ein Guru in sich nicht vollkommen ist. Und dennoch aber ist er in der Einheit verankert, sonst würde er nicht unter Umständen in Resonanz zu vielen anderen Systemen sein. Und ich denke, da ist sowas wie Forum der Erleuchtung, ist in Bezug auf die Einebnung und die Entgrenzung und die Nicht-Hierarchisierung von spirituellen Ausdrucksformen des einen schöpferischen Bewusstseins kann da eine Rolle spielen. Und die Einzelnen können viel Freude haben. Also sich in der Gleichheit, ich habe das ja auch im Rainbow auch oft erlebt, dass es so eine Süße hatte, so in den Treffen, die dann oft in Verbindung mit Mariam und Teresa Sura waren, wo dann Lehrer sich getroffen haben oder so einfach Beisammensein, was da für eine Süße ist durch diese Authentizität von die innere Einheit, die innere Einheit von Form und Formlosigkeit gibt. Ja. Und auch die ein System hat, wenn es nicht in der Ich-Struktur zentriert ist, sondern in der Spielenkraft, die dahinter ist.
Was kannst du zu dem Phänomen sagen von unterschiedlichem Ausdruck? Also zum Beispiel der eine Lehrer sagt, es gibt einen freien Willen, der andere sagt nur auf einer bestimmten Ebene, der dritte sagt absolut nicht.
Es gibt einen
freien Willen.
Ein freien
Zum Beispiel.
Ach so, freien ja, Willen, freien
es gibt ihn, ja. Es gibt ihn nicht, es gibt ihn auf einer bestimmten Ebene, in einem bestimmten Bereich. Und ja, jeder hat eine andere Ausdrucksweise, da bringt es anders rüber. Mhm. Und das kann ja auf Leute, auf Menschen, die suchen, verwirrend auch wirken.
Ja, und wenn es verwirrend wird, dann ist es genau das, was nötig ist. Weil ich meine, wenn jemand sucht, dann heißt es, er will aus etwas in ihm, eine Struktur, ist zu starr. Also er will was anderes. Das, was jetzt da ist, ist nicht das Richtige. Er sehnt sich nach was Neuem. Und für den ist es genau das Richtige, dann irritiert zu werden und um sozusagen, das ist die Chaosphase dann, wenn eine Form sich erlöst, erstmal zu konfrontiert zu sein mit ganz vielen anderen Dingen, ja, mit ganz vielen anderen Facetten. Und ich denke, die Vereinheitlichung für den Suchenden ist bereits in ihm selbst angelegt. Das passiert automatisch. Das Suchen ist ja nur eine Außenprojektion. Jemand gibt mir einen Spiegel, jemand zeigt mir einen Spiegel und ich schaue in den Spiegel und erkenne mich. Ja, in bestimmten Aspekten. Und wenn ich damit gesättigt bin, gehe ich und suche mir einen anderen Spiegel. Nein, nichts anderes. Es ist ja im Grunde ein Spiel. Und ich denke, so ist es auch zu sehen, dass wir suchen ja nicht das. Interessanterweise sind wir ja mit dem Paradox konfrontiert. Wir suchen ja nicht das, was wir sind, sondern wir suchen die Einheit von allem, was durch uns in Existenz ist. Wir suchen die Einheit, die in dem Widerspruch ist, zum Beispiel in einem weiblichen Körper zu sein, aber dann in die Resonanz zum Männlichen zu wollen oder in einer in einem Schöpfungsaspekt, zum Beispiel jetzt Gier oder nach Leben oder Freiheit oder wie auch immer, in Aspekte zu suchen oder dass wir in Aspekten festhängen, die wir verändern wollen. Und der äußere Spiegel, der Guru, hilft uns im Grunde, uns immer wieder zu finden in Dingen, die jetzt gerade dran sind, an denen unser System arbeitet. Und die Vereinheitlichung der Ich-Kräfte und die Vereinheitlichung unserer feinstofflichen Körper passiert ganz automatisch und ganz selbstverständlich, wenn das Ich sich zu öffnen beginnt. Und sie passiert ja jenseits des Ich-Willens. Und jeder, der als mein Guru in mein Leben tritt, gibt mir, schenkt mir eine Facette davon. Deshalb ist es im Grunde völlig unwichtig, was ich erzähle oder ein anderer Guru erzählt. Aber die Resonanz zu diesem System wird gebraucht, und um etwas zu balancieren, was sowas wie eine neue Schöpfung, wie eine neue Öffnung zu einer anderen Schöpfungsfacette hervorruft in einem anderen System. Und darum geht es ja immer. Wir spiegeln uns, um uns selbst zu finden. Also das, um das zu sein, was wir sind, ja, bedarf es keiner äußeren Hilfe, weil das, was wir sind, hat Absolutheitscharakter und permanente Präsenz. Aber da wir manifestiert sind in der Dimension der Dichte, verlaufen wir uns in der Materie und in den Formen. Ja. Und diese ursprüngliche Kraft ist aber die Kraft, sonst wäre sie nicht absolut, die dieses Spiel der Formen ja trägt. Ja. Und ich denke, ich suche mir immer, also jedes System sucht sich den, den es braucht, um letztendlich die innere Unschuld, das heißt die absolute Einheit zu finden und jenseits der eigenen begrenzten Form gehen zu können und im Formlosen eintauchen zu können. Ja, und das ist unser Weg. Ja. Und letztendlich geht es gar nicht so sehr, denke ich, oft um Konzepte, die ein Guru anbietet oder die ein Lehrer anbietet, sondern um die ganze Präsenz, um die Vereinheitlichung, um die Einheitsfindung in einem Schüler, der zu einem Lehrer geht, und um die Sättigung dann, bis das gesättigt ist zu einem Punkt, sodass derjenige genau, also diese, sich auf einer tieferen Ebene erfahren kann oder eben frei werden kann.
Was kannst du zu einem Phänomen sagen wie dass man zum Beispiel zu einem Lehrer in den Veranstaltungen eines Lehrers das Gefühl hat, davon zu profitieren, sich zu öffnen, Liebe zu spüren vielleicht auch, man aber diesen Menschen jenseits seiner Veranstaltung, also seine Persönlichkeit, wie er sich sonst verhält und was um ihn herum passiert, wenn man das aber eher abstößt, weil man es zum Beispiel als Guru-Gehabe bezeichnen könnte. Ja, was kannst du dazu sagen?
Das ist für denjenigen, der sich diesen Guru sucht, dazu gehört genau dieses Guru-Gehabe. Sonst hätte er einen anderen Guru. Ich meine, es gibt ja viele Gurus, die nicht diese Ausdrucksform haben, sondern die einfach in sich sind und in sich eins sind. Und es gibt Gurus, wo einfach noch Brüche auch bestehen, so oft in Verbindung mit der Identifikation, mit der eigenen sexuellen Identität und wo eine Hierarchisierung dann auf einer anderen Ebene ist. Oder es hängt mit den Bewusstseinsebenen des Gurus, also mit den Schöpfungsfeldern, die ein Guru trägt, die vielleicht aus einer starken Hierarchisierung kommen und wo es eigentlich darum geht, dass sich das einebnet zusammen. Also es ist, Schüler und Lehrer gehören zusammen und es ist kein Zufall, dass die zusammenkommen. Und es geht letztendlich um Vereinheitlichung von der Verschiedenheit von Systemen, die jedem System hilft, das zu sein, was es ist. Nämlich eins mit den Aspekten von Schöpfung, die es trägt und gleichzeitig die tiefe Freude hinter diesen Schöpfungsformen sich selber als Absolutes erfahren zu können. Vielfalt und Einheit als Zusammenfluss im eigenen System und damit auch die Gnade mit jedem anderen Individuum, mit jedem anderen Aspekt der Schöpfung verschmelzen zu können, entsteht. Und
Verschmelzen im Sinne, dass es bewusst wird, weil eins sind wir ja sowieso alle, ne? Und alles.
Ja. Es geht um einen Prozess, also das Ding zu spüren, das andere ist ich. Ja, das andere bin ich. Und ich meine, wenn ich mir einen Lehrer suche, der diese Asymmetrien hat im Persönlichen, dann hat das einfach einen Grund. Dann heißt es, dass wir alle haben ja einen Schöpfungsfokus und auch einen Fokus, jeder Lehrer hat und jedes Individuum hat einen Fokus der inneren Einheit. Ja. Und gleichzeitig ist das ganze feinstoffliche System in Bewegungen der Einheitsfindung. Also in einer schöpferischen Bewegung. Ja. Aber der Fokus bei einem Lehrer ist wie bei jedem anderen System, die Verankerung der Bewegung bedeutet die andere Seite, nämlich Stille, eine stille Kraft, eine stille Präsenz. Wenn ich mir einen Lehrer suche, der in bestimmten Bereichen seines feinstofflichen Bewusstseins zum Beispiel Asymmetrien hat, ja, oder auch ungereinigte Hara-Aspekte in Bezug auf männlich-weiblich oder andere Ebenen von Vereinnahmung oder von Hierarchisierung, dann ist es genau das, was ich als Erfahrung brauche, wenn ich zu diesem Guru gehe, ja, bis sich mein Feld gesättigt hat und ich dann in einer anderen Angleichungsbewegung zu einem anderen Grad von innerer Einheit komme. Letztendlich ist jeder Guru, bei jedem Guru, egal wen ich im Außen suche, zum Beispiel jetzt bei mir war es eben Ramana oder Raphael, und das Feld wählt sich ja den Guru, nicht die Ich-Person, das passiert einfach. Egal welcher Guru mein Spiegel ist, er spiegelt mir genau das, was ich brauche und öffnet mich in genau das, was ich brauche und das, was ich eh schon bin, nämlich reines Sein, Und Formlosigkeit ist ja nicht das, was ich brauche. Ich brauche ja Impulse, die eine Harmonisierung bewirken zwischen den Schöpfungsgleichungen, also zwischen der Erde und unserem Leben und der Polarisierung zwischen männlich und weiblich und der Polarisierung zwischen sexueller Energie und spiritueller Energie. Da geht es ja um diese tiefen Ebenen der Einheitsfindung, geht es. Und da hilft mir eben ein äußerer Guru in seinen eigenen Asymmetrien, ja, indem er ist, was er ist, auch mit seinen Brüchen, ja, hilft mir, mich in meiner eigenen Brüchigkeit zu sehen und im Nein zum Beispiel zu so einer Facette von so einem Guru, mich selbst zu finden, ja, in dem, was ich bin. Und das, was ich bin, ist ja nicht festgelegt, sondern wenn ich zu einem bestimmten Guru gehe, dann bin ich das, was ich in diesem Moment bin. Nämlich zum Beispiel innere Brüche oder Hyorachisierung oder ungeöffnete oder Asymmetrie in der Sexualität. Ja? Oder nicht befriedigt sein in meinem männlichen oder in meiner weiblichen Energie. Ja? Und ich suche vielleicht gerade diese Brüche in diesem Guru. Und alles, was wir tun, ist letztendlich in dieser Begegnung der sich selbstsättigen Vervollkommenen, sodass die Schöpfung, die durch einen durchbricht, immer wieder in eins fällt mit der Ewigkeit, mit dem Formlosen. Ich glaube, das ist das, was alle Menschen suchen. Egal, ob sie spirituell sind oder nicht spirituell.
Du hast eben Raphael erwähnt. Gehst du noch zu ihm? Ich bin gar nicht informiert. Ist er noch in seinem Körper?
Ja, er ist noch in seinem Körper und ich gehe sehr gerne dahin. Ich empfinde es immer noch als große Gnade, da zu sein, weil in seinem Feld alles Ungleiche zum Gleichen wird. Also der Raphael ist jemand, der ja vollkommen, also unprätentiös ist und auch keine Guru- und Schülerbeziehung erlaubt. Also bei Raphael kann man kein Schüler sein. Also Raphael ist im Grunde nur also ein Kraftfeld, was jedem, der dahin geht, hilft, sich selber zu finden. Und einfach durch die Präsenz des Bewusstseins, was da ist. Und was für mich sehr kostbar war, ich war ja eher jemand, der gerne stundenlang stillgesessen hat und der eigentlich lieber innen ist. Oder auch ursprünglich bin ich einmal im Zeichen der Fische. Das, was geboren worden ist von mir, ist im Zeichen der Fische geboren. Das heißt, eine große Verschmelzerin. Hat mir Raphael geholfen, diese vollkommene... da hat Raphaels Präsenz einfach dazu geführt, viele dieser Formen in ihrer Brüchigkeit zu sehen und in den nicht-dualen Zustand überzuführen. Das heißt, da ist es einfach, sein Bewusstsein ist eher eine indirekte Präsenz, die Dinge in uns, die noch brüchig sind oder in Schöpfung sind, harmonisiert, sodass Schöpfung still werden kann. Und deshalb ist Raphael im Grunde auch ein ganz besonderer Guru, weil er nicht wirklich jemand ist, der da ist für seine Schüler in dem Sinne. Also wenn ich ihn anspreche, natürlich schon. Aber es ist, er ist nicht eine Präsenz, die Bedürftigkeit von Schülern befriedigt. Also Amma ist da ganz anderes Feld. Raphael ist eher in der Nichtpräsenz als Person, indirekt, heilend. Also ist eine sehr abstrakte Kraft. Und das finde ich da sehr kostbar. Also ich sehe da eher klar, also ich, wie, wenn ich da bin oder da sein darf, dann ist nicht nur für mich eine große emotionale Kostbarkeit mit den wenigen Menschen, die da im Ashram, den Ashram führen, zusammen zu sein, weil das einfach so eine unpersönliche, starke, unhinterfragte Liebe ist und eine sehr starke innere Einheit, die einfach sehr heilend ist. Und es ist eine große Freude, einfach mit auf der menschlichen Ebene mit so einem Schwester oder Bruder, also mit so einem Menschen, mit solchen Menschen zusammen zu sein. Sondern es ist auch faszinierend, dass eben Bewusstsein als Bewegung, schöpferisches Bewusstsein da wirklich still wird. Und der Kern erlebt mein System so, dass die Schöpfungsbewegung, und ich komme ja aus einer sehr viel, gleichzeitig vielfältigen, aus vielfältigen Schöpfungsebenen kommt mein Bewusstsein und hatte auch Einblick in sehr viele Schöpfungsebenen. Und dieses Nicht-Dimensionale, diese Präsenz des reinen Seins, die wird eben verstärkt. Und so ist Raphael im Grunde nicht wirklich als Person präsent, sondern ähnlich wie der Arunachala oder wie Ramana, der ja auch nicht mehr im Körper ist, ist es einfach ein kraftvolles Bewusstsein, was die eigenen blinden Flecken verstärkt und die Ebenen des reinen Seins, also Sat-Prem, verstärkt. Ja, so dass die Präsenz da eher wie ein Vergrößerungsglas wirkt, ja, wo die eigenen Strukturen, unerlöste Strukturen, Schatten oder eigene schöpferische Strukturen einfach ausgeleuchtet werden und wo es reicht, es zu beobachten, die zerfallen dann. Ja, ist einfach ein Verstärker zu der Präsenz, die auch da ist, wenn ich hier sitze und meditiere, aber es ist ein Verstärker. Der Ashram und die Präsenz von Raphael da, Präsenz des Meisters da. Ja.
Rick Lingschitz hat letzte Woche seinen Körper verlassen.
Ja.
Du kanntest ihn ja gut. Vielleicht kannst du was über ihn sagen oder löst es was in dir aus, auch dass er gegangen ist?
Freude. Ich fühle wirklich Freude und Bliss. Und ich kannte Rick jetzt nicht gut, aber ein kleines bisschen privat, aber wir hatten doch ein paar sehr intensive Begegnungen auch auf dem Rainbow und auch auf drei Gartenfesten bei Mariam und Theresa. Und ich habe sein Feld eigentlich immer als sehr stillen und mentalen und eben männlichen Brechungswinkel in Resonanz zu meinem Feld erlebt. Sehr unprätentiös und sehr abstrakt. Ich freue mich für Rick, weil dieses unpersönliche, die unpersönliche Ebene von so sein, ja, ich bin das und ich bin so, in seinem Feld sehr stark gewirkt hat. Und ich fand, dass es sehr schön war, ihm als Mensch zu begegnen. Ja, also damit kommt einfach auch eine Schlichtheit und eine einfache Präsenz. Und ja, also ich freue mich für ihn. Und das letzte Mal habe ich ihn in München getroffen und das war eine sehr, da hatte ich, und auch seine Frau, und das war, da erinnere ich mich nur noch, dass dieses Leuchten und diese Süße am Leben zu sein und diese Ungeteiltheit von Ewigkeit und am Leben sein, dass diese Süße da war in der Begegnung, waren da nur 5 Minuten, wir sind dann noch länger zusammengesessen, aber eher in Stille, aber dass das sehr stark war, das. Ja, und ich freue mich, ja, dass er jetzt ist, was er immer schon war. Und dass für ihn diese Seinsgleiche von Bewusstsein und Ewigkeit sich gestillt hat. Sich gestillt hat. Da freue ich mich für ihn. Ich finde, dass er eine sehr besondere Ausdrucksform war.
Renate, du bietest auch Gruppen für Kinder und Jugendliche an. Was passiert da? Wie ist die Arbeit oder was ist Arbeit in Anführungsstrichen mit Kindern und Jugendlichen?
Eigentlich das ist kein Unterschied zu Erwachsenen. Also es hat sich daher entwickelt, dass ich mal Lehrerin war in der Schule und ich liebe Kinder und Jugendliche oder, sage ich mal, sich entfaltendes Bewusstsein oder Bewusstsein, was aus der Lehre kommt und dann eine Zeit lang Gestalt annimmt, sich verströmt, Formen annimmt, Formen gebiert. Das nennen wir dann mein Leben. Ich finde das schön und ich liebe Kinder und Jugendliche. Das ist einfach eine tiefe Ebene in mir. Und ich war in der Schule schon sehr gern Lehrerin und ich bin immer noch sehr gern mit Kindern und Jugendlichen zusammen. Sie sind spontan und frech und lebendig und haben verborgene Schätze in sich und auch verborgene Traurigkeiten und die sich oft sehr schnell heilen. Kinder sind selber fantastische Heiler, haben sehr viel intuitives Gespür für die nicht bewussten Ebenen. Dadurch, dass ihr Mind oft noch nicht so stark ist, das so stark ausgeformt, also zumindest die Kinder, die dann kommen. Und ich arbeite mit den Kindern im Grunde ganz ähnlich wie mit anderen auch. Also wir sitzen in Stille, wir singen, ich beantworte Fragen, manchmal schreibe ich was, da ist ein Flipchart, male ich da was an das Flipchart an. Der Unterschied ist, dass ich mit den Kindern hier im Haus lebe und dass hier auch jemand kommt, der eine Köchin ist und dass ich das als sehr kostbar, also für mich sind die Gruppen mit den Kindern und Jugendlichen eben wirklich oft eine Zeit voll der Gnade und auch voll der Freude, weil so die Einheit von Leben und Sein und die Einheit von Leben und göttlicher Präsenz und die Einheit von lebendiger Form und dem Formlosen der Ewigkeit so deutlich wird, sich in Kindern deutlich bricht. Und ja, und es ist so eben eine alte Erinnerung auch an die das, was ich meine Lebensgeschichte nenne, auf der menschlichen Ebene. Und ich war sehr gerne Lehrerin und finde das auch noch schön. Vor allem, weil das hier ja ein Rahmen ist, wo die Kinder nicht, also wo die frei, die kommen freiwillig und auch die Formen entstehen aus einer inneren Einheit, nicht aus einem offiziellen Lehrplan, den ich in meinem Kopf habe, sondern wir arbeiten so, wie ich mit Erwachsenen auch arbeite. Es ist da. Es steigt aus der Lehre auf und dann Übungen oder Singen oder sprechen über bestimmte Dinge. Kinder sprechen über sich selber und heilen auch aneinander. Es ist also auch eine Heilgruppe.
Geht wahrscheinlich auch in die Natur hier, die ja hier drumherum ja sehr einladend ist.
Ja, wir machen viel auch schon draußen, sitzen manchmal draußen, dann machen wir oft, was sehr beliebt ist, einen Nachtspaziergang auch in den Wald und wo wir dann auch so eben so die Sinne öffnen, aber auch jenseits der Sinne zu gehen, also verschiedene Bewusstseinsfacetten erkunden. Aber auch, wo jedes Kind von seinen Tieren spricht und was so los ist und was schön ist. Und oft bringen die Kinder dann auch Fotos mit von jemandem, den sie lieben oder auch von Tieren, die sie lieben oder verloren haben. Und das sind dann oft Anlässe, wo wir dann tiefen, wo wir erforschen, was ist Leben eigentlich? Was ist göttliche Präsenz im Leben? Und was ist der Unterschied von göttlicher Präsenz und Stille? Gibt es da einen Unterschied? Und davon mache ich dann so kleine Fragen. So leiten wir oft so eher so philosophische Fragen ab, was sie das Leben und das innere Sein betreffen.
Ja. Wie alt sind die Kinder oder Jugendlichen?
Also die Jugendlichen sind zwischen 18 und gab auch einen, der jetzt eine Zeit lang dabei war, der 31 und 32. Aber die meisten sind zwischen 18 und 27 bei den Jugendlichen. Und bei den Kindern sind dieses Jahr von 7 Jahren bis zu 13. Und die meisten sind zwischen 8 und 9.
Ja, und, wie lange ist so eine Gruppe?
Die ist 4 Tage. Und bei den eher älteren Kindern, die sind dann oft in Shops oder sie studieren oder bei den Jugendlichen meine ich, oder sie sind in der Schule beschäftigt, da habe ich es, jetzt mache ich es etwas kürzer. Jetzt heißt es seit neuestem, probiere ich das mal aus. Und wir leben dann hier zusammen und zu den Kleiner in die Kindergruppe kommen auch zwei aus meiner Jugendgruppe dann zwei dazu, die sowas wie unterstützend sind für die Kinder nachmittags Ball spielen und so. Aber wir leben hier dann das, was ich sonst von meinem Persönlichkeitskern nicht so gerne mache, bin ich eher eine Einsiedlerin. Aber wir leben in der Zeit, leben wir sozusagen als Großfamilie und als einheitliches Schwingungsfeld, wo sich auch überraschende Dinge dann mal passieren oder wird ein Salamander entdeckt oder dieses oder jenes und wird dann zu einem Einstieg in Überlegen oder Nachempfinden und Öffnen für die Seite von uns, die sich Natur nennt oder die Ebenen des göttlichen Bewusstseins, die eben als Tierbewusstsein manifestiert ist und so geben sich dann.
Kommt das von den Kindern selber, dass sie teilnehmen wollen? Oder ist es meistens so, dass die Eltern das vorschlagen?
Nee, also das kommt von den Kindern. Also manchmal ist es so, dass die Eltern vorgeschlagen haben, aber meistens ist es so, dass die Kinder das wollen. Also ich hatte auch schon 2-3 Mal, wo die Eltern alleine in Urlaub gefahren sind und die Kinder nicht mit den Eltern in Urlaub fahren wollten, sondern mit der Gruppe sein. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass jedes Wesen im Grunde auf einer tieferen Ebene die Ganzheitlichkeit seiner Ausdrucksform kennt und auch den Übergang von der Ausdrucksform, also ins Formlose, ins Nichts. Und dass das ein kostbares Wissen ist für uns auf der Erde. Und auch eine kostbare Bewegung, Nichtbewegung, nämlich plötzlich aus der schöpferischen Bewegung, so bin ich und das mache ich und jetzt esse ich Pudding und jetzt laufe ich raus, plötzlich in diese tiefe, tiefe göttliche Präsenz, also in die Stille zu fallen. Das sind ja Ebenen, die uns erinnern an das, was wir sind. Und das ist eine Gnade, finde ich. Und Kinder sind da begabt, weil die Widerstände, die kognitiven Widerstände noch nicht so groß sind oder die andere Filter, Erlebnisfilter haben, nicht so stark Mind gefiltert oder Verstand gefiltert sind. Und das ist sehr schön, finde ich, an Kindern und Arbeit mit Kindern.
Du bietest ja einerseits Satsang an, wenn ich das richtig verstanden habe, aber andererseits bietest du auch Gruppen an, die unter bestimmten Themen stehen, wie zum Beispiel Beziehungen und das Absolute. Was ist der Unterschied? Also Satsang ist Raum für alles, was kommt, was da ist.
Ja.
Und ein andermal ist doch ein Fokus auf ein bestimmtes Thema. Oder?
Ja, also ja und nein. Also bei Satsang ist so, dass wir einfach sitzen. Wir sitzen zusammen und wir sind eins in der Öffnung und dann passiert dieses Frage-Antwort-Spiel. In Seminaren ist es so, dass da stärker auch die Heilebenen, die Heilfunktionen, die das Einheitsfeld, was da zusammenkommt, einfach stärker da ist. Das heißt, ein Teil von mir ist ja auch Heilerin oder arbeitet als Heilerin und in den Seminaren ist mir so eine Integration. Also da sind Satsang-Phasen, also große, lange Phasen von Stille auch und von nach innen gehen und dann auch öffnet sich die Stille in Talks oder auch in Gespräche, das ist dann eine Satsang-Phase und sehr oft aber auch öffnet sich die Gruppensituation, die Einheitsebene dann in der Arbeit am Körper, an den feinstofflichen Körpern, also das sind ja Bewusstseinsfelder, an den Bewusstseinsebenen. Und die stille Kraft in uns hat ja viele Gesichter. Die kann sexuelle Energien entstören, Angstenergien hochspülen und erlösen, ganz neue Bewusstseinskerne freilegen, zum Beispiel von Gewalt oder Bewusstseinskerne von plötzlich im Zustand der göttlichen Gnade sein, wo die Ich-Erfahrung versinkt in der stillen, einfach im Hiersein, im Jetzt, in der stillen Kraft des Immerseienden, das nimmt eine andere Form an. Ja, und oft ist es so, dass eben diese Titel, die in den Seminaren sind, einfach im Raum sind, wenn ich das Jahresprogramm schreibe. Die tauchen auf und dann notiere ich mir oft einfach nur die Überschriften. Und wenn ich dann aufschreibe, dann ergibt sich das.
Und das zieht dann auch die Leute an, die für die diese Themen irgendwo aktuell
ja,
sind.
Ne? Ja, auf jeden Fall. Also da gibt es eine ganz klare Resonanz. Mhm. Und ich habe lange Zeit ja gerne an Ostern Retreats gemacht, also weil einfach in meiner eigenen Entwicklung mein Feld ja so eine Ausdrucksform hatte, dass es durch viele verschiedene Brechungswinkel von Schöpfung gegangen ist und auch die erfahren hat, habe ich ja nun auch viel Erfahrung dadurch im Sterben. Der eine Aspekt von Schöpfung taucht auf im Weiblichen oder eine sexuelle Erfahrung und zerfällt. Ja. Oder von Aspekte von Macht oder von Gier eben tauchen auf und zerfallen. Und aus diesen diese Schöpfungsebenen sind dann mit der Zeit immer stiller und stiller geworden, also haben sich eingeschmolzen, so dass im Grunde das schöpferische Bewusstsein und das Bewusstsein, was als das Immerseiende präsent ist, sich stärker durchwoben hat oder sich stärker verbindet. Und in den Seminaren ist eben da oft so eine Integration, also von Schöpfungsbewegung, die auch Heilbewegung ja an unserem feinstofflichen Körper sind und am physischen Körper und Phasen, wo eben das schöpferische Bewusstsein in die Stille kippt und sich erlöst oder auflöst oder einfach still wird. Also wo diese Dynamiken, wo man diese Dynamiken erforschen kann, von dem, was wir sind, als schöpferisches Bewusstsein und wie schöpferisches Bewusstsein eben aus der Stille auftaucht und wieder zur Stille, in die Stille, zur Stille zerfällt.
Ja. Dieses Jahr sind ja Bundestagswahlen und für mich ist es einfach interessant zu beobachten, wie das so abläuft. Ne? Dass also jetzt Wahlgeschenke gemacht werden und die Leute dann im Grunde wieder die gleichen Leute wählen, die nicht unbedingt eigentlich ihre Interessen vertreten, sondern die Interessen von anderen, Interessen der Banken zum Beispiel oder Interessen von bestimmten Gruppen vertreten. Mich berührt das irgendwie, also ich finde das irgendwie schade oder auch ein bisschen unverständlich, weil ich eigentlich finde, jeder hat einen gesunden Menschenverstand und sollte doch irgendwie sehen, was wirklich gut in seinem Interesse ist oder nicht, aber anscheinend läuft das immer so weiter. Ne?
Ja, das stimmt und ist auch, glaube ich, nicht wirklich verwunderlich, weil letztendlich ist es eine... Es gibt bei uns ja in der dritten Dimension gibt es im Grunde zwei Strömungen, die wir als kontrovers oder polarisierend erleben können. Das eine ist eine Strömung, die eher verfremdet, das heißt mehr in die Vereinzelung, in die Objektwelt, in die Materie. Ebenen führt und in die Vervielfältigung von dem, was wir äußere Realität nennen, ja, und in die Verfeinerung, also was sozusagen mit den Formen spielt und einige Formen zementiert und die anderen nicht. Und dann gibt es ja die Ebene, die eher die auch wo das Bewusstsein auftaucht und eher Verselbstständigung von Gedankenformen oder von Daseinsweisen sozusagen wieder entstofflicht wird, also mehr in die Einheit, in Resonanz zu einer einheitlichen Kraft gerät. Und im Grunde besteht unser Leben ja aus diesen Möglichkeiten. Die innere Einheit von Leben ist im Grunde immer da. Ja. Und es gibt eben Formen von Entfremdung, die genau diese Verankerung, dass wir ein zusammenhängendes Schöpfungsfeld sind, die sich gegenseitig beeinflussen, dass wir dass wir das vergessen, dass das so ist. Und ich glaube, die Grundenergie, die zur Vereinzelung führt, ist der Drang, das Leben zu vervollkommnen, der aber in der falschen Richtung sucht. Nämlich aus den Ebenen der Gier. Also was in vielfältigen Formen der Gier. Und dadurch entfremdet sich Leben seinem eigenen inneren Reichtum. Weil der kommt aus der inneren Leere. Ja. Und nicht durch ein extremes Verfolgen von der einen oder anderen Richtung, politischen Richtung. Ja. Das heißt, wir haben im Grunde eine Verdichtung, eine Verstofflichung. Ja, und die Entfremdung der Formen von ihrer ursprünglichen inneren Einheit. Ja. Und Politik ist eben oft so ein entfremdetes Geschäft. Ja, und eben auch, wo Bewusstsein manipuliert wird, eher aus einer Hilflosigkeit. Ich halte gar nicht so von Weltverschwörungsebenen, sondern eher, es ist eher eine Hilflosigkeit, wo das Bewusstsein sich entfremdet, in sich selber verstrickt. Ja, und wo dann sozusagen starre Formen, auch Angst und Gewalt und Hierarchien und Ausbeutung entstehen können. Und es gibt diese anderen Formen halt, die sind die Grundlage dieser sich entfremdeten Bewusstseinsformen. Das ist die einheitliche Kraft, die Bewusstsein hat. Irgendwann kehrt auch jede noch so gebrochene Form zu sich selbst zurück, weil es gibt keine Form, die nicht aus dem Formlosen käme und die nicht zurückgeht oder zerfällt in Resonanz mit dem Formlosen. Ja. Deshalb ist es so, dass Politik, ich beobachte das zwar, aber es interessiert jetzt mein System nicht wirklich, weil letztendlich haben wir keine ganzheitliche spirituelle Wahrnehmung. Die meisten Politiker, ich sage ganz bewusst die meisten, ganz sicher nicht alle, aber sind in ihrem Kern nicht an ihrem eigenen spirituellen, an die spirituelle Kerne bewusst angeschlossen und bleiben deshalb in der Äußeren, im Machen, im Tun, im Stückwerk. Ja. Und das ist natürlich immer unbefriedigend und da kann man nun Ja oder Nein dazu sagen, aber letztendlich ist die ganze Schöpfung eins und letztendlich gehören in dieser Dimension, die diese Brüche hat und die eben auch ganz viele Formen wie Liebe und Sexualität in Polarisierungen, also männlich-weiblich, Liebe, Hass, Armut, Reichtum, wo eben Polarisierungen und auch Verselbstständigung von Gedankenformen, die ja die Grundlage von diesen Polarisierungen sind, wo das eine Rolle spielt in der Kultur, wo das eine Rolle spielt, ist auch immer die andere Seite da, die zum Beispiel durch so ein Feld wie Amar, ja, oder auch durch die Arbeit von einem spirituellen Lehrer, nämlich die schöpferische Impulse zu erlauben aus einem nicht definierten leeren Raum, aus den Formen des reinen Seins, Schöpfung zu erlauben, die unmittelbar aus der Quelle kommt, ja, und die per se einfach harmonisierend ist, ja, weil sie Einheit ist und weil sie aus der Einheit kommt und sozusagen von den Frequenzen her eingebunden ist an Bewusstseinsbewegungen, die vereinheitlichenden Prinzipien als Grundlage hat, während das andere Bewusstsein einfach sich selbst entfremdet und zersplittert. Aber letztendlich kehrt jeder heim, wie der verlorene Sohn auch. Und letztendlich zerfallen einfach bestimmte Formen. Und vermutlich wird sich Schöpfungsbewusstsein, also auch durch die Internet und durch ganz neue mentale Frequenzbereiche, mentalere Frequenzbereiche und Veränderung der emotionalen Ebenen, wird sich da einiges tun. Aber das bleibt an der Oberfläche. Also was wir sehen, was ich interessant finde, ist, dass Bewusstsein letztendlich, Bewusstseinsbewegung nie die eigene Einheit verlassen hat. Weil Bewegung immer aus dem reinen Sein kommt und zum reinen Sein, im reinen Sein zerfällt. Ja, das ist das, was mein Bewusstsein gelernt hat, was mein Bewusstsein beobachtet. Und ich denke, das ist auch in den politischen Ebenen, wird das auch so sein, ja. Und so, dass auf der spirituellen Ebene wir sicher sagen können, es darf alles so sein, wie es ist. Weil es hat alles seinen Platz und alles seinen Ort. Und es gibt nichts, aber auch gar nichts, was die Stille und die Tiefe des Seins als die innere Einheit der Dinge stören könnte. Nie, nie, nie. Das andere sind einfach wie Wellenbewegungen, die ruhige Oberfläche des Sees aufrauen. Aber nichts kann im Grunde die innere Einheit von unserem Leben stören als Satprem, als liebende Präsenz. Nichts. Das sind einfach Überlagerungen und die sind natürlich dann zu bei Wahlen, wenn politische Diskussionen sind oder überhaupt im politischen Leben, wenn wir als Wesen, als ganzheitliche Wesen auch politisch Position beziehen sollen, dann tauchen natürlich diese Formen auf. Aber letztendlich sind sie belanglos, weil das, was ich immer, immer in allen Formen, seien sie noch so entfremdet oder zersplittert, durchsetzen wird, ist die innere Einheit der Dinge. Weil das ist das, was wahr ist. Alles andere ist die Bewegung der Oberfläche. Ja. Und Satprem ist die Grundkraft, ja, die alles eint und die alles in Einheit hält. Selbst die Form, die sich selbst am meisten entfremdet ist, die sich am stärksten veräußert hat, ja, die sich am stärksten verlaufen hat in ihrer eigenen Form, also im Hass, in der Selbstgerechtigkeit, in dem ganzen Stückwerkscharakter, den ja jetzt irgendwelche politischen, sozialpolitischen Belange, Handlungsweisen unserer Politiker, dieser ganze Stückwerkscharakter, dass keiner mehr so genau weiß, was jetzt welche Handlung, welche Auswirkungen hat und es sich verlieren im Grunde in einem oft unproduktiven Chaos, ja, und wo keiner mehr im Grunde so weiß, was eigentlich geht und wo aber jeder denkt, er muss so tun, als wisse er es. Aber ich meine, Schöpfung ist bunt und das, womit wir es zu tun haben, wenn wir mit der Politik zu tun haben, ist mit der Veräußerung von Schöpfungsformen. Ja. Und solange eben die Politiker nicht die innere Einheit von nach der inneren Einheit und von Schöpfung suchen, werden sie auch die Gleichheit von bestimmten Positionen nicht sehen können. Obwohl die ist das eine, also die eine oft genau die Wirkung der anderen hat. Also ein Politiker, der meint, das ist eine wunderbare Maßnahme, das ist das Gelbe vom Ei und das andere ist ganz furchtbar. Wenn sie das mit einem Schritt zurück, wenn man das sieht, führt beides auf eine ähnliche Weise zum Erhalt oder zum Zerfall von etwas.
Renate, vielen Dank. Das war wieder sehr schön für mich. Danke für das Interview.
Ich danke dir auch für die Möglichkeiten, die wir sehen und die Art und Weise, wie du bist in der Arbeit und auch grundsätzlich natürlich.